Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 5. November-Ausgabe 2024. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich verreise in dieser Ausgabe mit euch. Verreisen mit dem Fahrrad, ich liebe es einfach. Ich liebe es wegen der Dinge, die euch jetzt vielleicht auch durch den Kopf geschossen sind, wegen der Abfahrten, der Kurven, der Begegnung, dem Essen, den Sprachen, dem Wind und wegen der Gerüche und wegen vielen anderen Dingen mehr. Und zu diesen anderen Dingen gehört auch die Irritation, wenn ich zum Beispiel mit Geschichte konfrontiert bin und das sind oft auch mal finstere Kapitel. Und auf eine Reise nicht nur durch die europäische Radsportgeschichte gehen wir in dieser Ausgabe mit Max Marquardt, denn er hat ein Buch dazu geschrieben.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Radreisen. Für viele Menschen steckt darin ein großes Versprechen. Je stressiger der Alltag, umso größer ist bei vielen von uns die Sehnsucht nach Idylle in der Freizeit. Sich aus dem nasskalten Büro auf einen sommerlichen Feldweg träumen, durch malerische Landschaften gleiten, in denen alles friedlich und urig und manchmal sogar fast kitschig nach heiler Welt aussieht. Vielleicht kennt ihr dieses Motiv ja auch, obwohl wir natürlich oft wissen, dass das gar nicht so ist, aber es ist so ein Gefühl, dem man vielleicht manchmal hinterherjagt. Auch Max Marquardt hat eine Radreise gemacht und er hat darüber ein Buch geschrieben, doch diese Reise führt nicht durch Bilderbuchgegenden oder man könnte vielleicht auch sagen, das Bilderbuchbild hält der Lektüre nicht stand. Denn Max ist unterwegs auf den Spuren eines Rennens, das er als härtestes der Menschheitsgeschichte beschreibt. Das liegt auch daran, dass dieses Rennen 1919 direkt über die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges geführt hat, 6 Monate nach dem Waffenstillstand. Ich spreche mit Max darüber. Hallo nach München, hallo Max.
Hallihallo, freut mich, hier im Podcast zu sein.
Max, viele Menschen suchen im Urlaub die Idylle. Du beschäftigst dich mit Schlachtfeldern. Warum denn das?
Naja, also ich beschäftige mich schon auf der einen Seite natürlich mit Idylle. Genau das suche ich als Radfahrer natürlich genauso wie alle anderen. Schlachtfelder, würde ich jetzt mal sagen, ist ein bisschen weit gefasster Begriff. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Und wenn ich mit dem Rad so unterwegs bin, entweder hier bei mir in der Heimat oder auch anderswo, habe ich mir immer Gedanken darüber gemacht, was ist denn mit einem bestimmten Denkmal, an dem ich vorbeigefahren bin oder mit einer bestimmten Kirche oder mit irgendeinem Landstrich denn noch so auf sich hat, außer dass es jetzt irgendwie spannend aussieht oder interessant ist. Und es passiert mir sogar relativ oft so, dass ich dann noch daheim, wenn ich zu Hause angekommen bin, ein bisschen nachschaue und ein bisschen Recherche betreibe, was es damit auf sich hat. Das heißt, ich bin einfach sehr geschichtsinteressiert.
Das finde ich interessant, das kenne ich auch. Ich habe an mir beobachtet, dass das zunimmt. Also wo ich früher an einem Denkmal vorbeigefahren bin, halte ich jetzt eher an, mache auch ein Bild, schlag das nach und ehrlich gesagt trifft es mich auch immer mehr.
Ja, also ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die mit dem Alter kommt. Also ich bin auch früher mit dem Rennrad einfach nur an irgendwelchen Sachen vorbeigeschossen. Ohne mir sonderlich viel Gedanken darüber zu machen und stets meine Leistungs- und Wattwerte irgendwie im Blick. Und jetzt hebe ich dann doch ein bisschen den Blick vom Asphalt und sehe mich so um und entdecke dabei relativ viel. Und ja, mach's dann genauso wie du, lass mir da einfach Zeit, halte mal kurz an und genieße die Landschaft.
Die Reise, über die du das Buch geschrieben hast, die folgt dem Rennen Circuit des Champs de Bataille, das nur 6 Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs stattgefunden hat. Wo genau, wo ist diese Strecke verlaufen?
Ja, genau. Also Circuit des Champs de Bataille fand, wie du schon gesagt hast, 6 Monate nach Ende des Ersten Weltkriegs statt. 1919, es sollte das sogenannte Osterfestival des Sports sein, das die Franzosen veranstaltet hatten. Und dieses Radetappenrennen sollte der Höhepunkt davon sein. Und die Veranstalter schicken die Fahrer entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn von Straßburg ab Richtung Nordwesten, genau in die Gegenden, wo 6 Monate zuvor gerade noch der Krieg, der alle Kriege beenden sollte, so hieß es ja noch 1914, stattgefunden hatte. Die Strecke verlief, wie ich schon sagte, mit dem Start in Straßburg über Metz, dann über Luxemburg natürlich und führte die Fahrer zunächst erst einmal bis an die Küste, also das heutige Flandern, Brüssel, also an Brüssel vorbei, Brügge, Lille, Amiens, Soissons, Saint-Quentin, Paris und dann durch die Champagne wieder Richtung Val-de-Duc. Verdun kennt man natürlich, Saint-Miel kennt man auch, wenn man sich ein bisschen, wahrscheinlich vielleicht sogar noch aus der Schulzeit, vom Geschichtsunterricht, bis das Rennen dann wieder im südlichen Grand Est ankam, und zwar in Belfort. Und die 7. Etappe führte sie dann wieder zurück nach Straßburg. Also eine Radrundfahrt.
Im Buch heißt es, über die noch schwelenden Schlachtfelder Flanderns, der Somme und Verdun schlängelte sich die Strecke durch Wüsten aus Schlamm und Stacheldraht sowie Hügel, die aussahen, als hätte man sie mit einer Armada von Planierraupen bearbeitet. Warum fährt man dort Rennen?
Also die Veranstalter, die haben dieses ganze Rennen so ein bisschen mit einer Melange aus Pathos, Patriotismus und auch so ein bisschen journalistischen Übereifer organisiert. Denn sie hatten tatsächlich mit diesen Rennen auch vor, also es durften, also Deutsche und Ungarn und Österreicher durften aus offensichtlichen Gründen nicht dran teilnehmen. Und die Veranstalter hatten auch so ein bisschen vor, dass das sozusagen die Überlegenheit des französischen Radfahrers symbolisieren soll. Und die sie sollten quasi die ehemaligen Frontlinien abfahren. Und aufgrund dieses Pathos und dieses Übereifers hat man sich gedacht, ach, so schlimm wird das da oben wohl nicht sein an der Front. Wie gesagt, Le Petit Journal, die Zeitung, die dieses Rennen veranstaltet hatte, die hatte den Sitz in Paris, damals die größte Tageszeitung Frankreichs. Und die saßen in Paris und die hatten natürlich von den Schlachtfeldern und sonst wie nicht sonderlich viel gesehen, wenn sogar gar nichts gesehen. Und haben sie gedacht, na so wild kann das da wohl auch nicht aussehen. Also das klingt doch eigentlich ganz toll, die Fahrer fahren die Frontlinien entlang und sind dann im grenznahen Straßburg, ist dann die Zieleinfahrt. Das klingt doch toll und deswegen hat man sich dazu entschieden, so etwas auf die Beine zu stellen. Es sollte vor allem ja auch eine Art Neuanfang markieren für die Franzosen, eine Art Hoffnungsschimmer auf bessere Zeiten, aber auch gleichzeitig so, würde ich sagen, mal Sinnbild für den Sieg der Alliierten über die Mittelmächte. Allen voran natürlich der verhassten Deutschen zu dem Zeitpunkt. Also es war auch sehr, sehr viel symbolisch. Die Überlegenheit der Siegermächte sollte dadurch auch nochmal so ein bisschen verfestigt werden.
Wenn du das so beschreibst, als so mit dem Gedanken, mit dem Hintergedanken, so schlimm wird es ja nicht sein, dann klingt das so ein bisschen naiv. Gleichzeitig beschreibst du den Streckenplaner auch als Sadisten. Was hat er gemacht? Warum ist der Streckenverlauf sadistisch?
Es ist so, die Zeitung hat sich natürlich entsprechend vorbereitet. Das ist ja eine Großveranstaltung wie die Tour de France auch heute. Das heißt, da muss man natürlich schon ein bisschen organisieren. Und man nahm sich dann natürlich eine Person als Hilfe dazu, die in diese Gebiete reisen sollte, sich mal die Strecken anschauen sollte, um dann an die Zeitung oder an die Chefredaktion zu telegrafieren, wie denn der Zustand der Straßen ist. Und dieser Typ, den man sich für die Streckenplanung organisiert hat, der hieß Alphonse Steines. Und das war ein französischer Journalist. Und der galt bei Leserschaft, aber auch bei anderen Leuten irgendwie als Hochstapler. Das heißt, der hat nicht so einen wirklich guten Ruf gehabt. Und ich habe keine Ahnung, warum die Zeitung ausgerechnet seine Dienste beansprucht haben. Denn der hat behauptet, dass die Straßen zwar in einem nicht so guten Zustand sind, aber dass die locker befahrbar sind. Also das ist kein Problem. Und in Wirklichkeit hat er nur das Geld von der Zeitung genommen, ist aber für die Reise, ist aber kein einziges Mal dort oben gewesen oder an den Schlachtfeldern gewesen, hat es einfach durchtelegrafiert, die haben es ihm geglaubt und so dadurch war die Sache sozusagen erledigt. Man hat erst viel später, als das Rennen schon lief, bemerkt, dass er sie angelogen hatte. Und er hat in dem Telegramm mitgeteilt, die Straßen sind befahrbar, auch wenn es hart wird. Aber das Fahrrad des Siegers wird eine Maschine von besonderem Format sein. Das waren genau seine Worte. Und da dachte sich natürlich die doch sensationsversessene Zeitung, ja Mensch, das klingt doch toll. Das ist doch ein toller Spannungsbogen.
Der Spannungsbogen muss dann noch größer gewesen sein, denn das Rennen ist ja dann doch ein bisschen anders verlaufen. Erzähl doch mal darüber, wie es dann letzten Endes wirklich gewesen ist.
Also es war so, es fand ein paar Wochen vor dem Rennen fand Paris-Roubaix statt. Also eines der, wie ja auch die Hörerschaft weiß, der Frühjahrsklassiker, ein sehr, sehr berühmtes Rennen. Und in diesem Frühjahr 1919 entstand auch der Name die Hölle des Nordens, der ja heute auch noch immer besteht und ein Sinnbild ist für Paris-Roubaix. Das fand ein paar Wochen vorher statt und das war ein Vorgeschmack auf das, was die Fahrer der Schlachtfelder-Rundfahrt oder des Rundkurses erleben würden über die ehemaligen Frontlinien. Denn in Paris-Roubaix 1919 starteten von ursprünglich 40 motorisierte Begleitfahrzeuge und von diesen haben es gerade mal 5 ins Ziel geschafft. Und der Rest davon blieb auf den zerschossenen Straßen liegen. Die haben sich in Schlamm festgefahren. Die kamen gar nicht erstmal vom Start weg. Und von den 77 Startern insgesamt bei Paris-Roubaix erreichten gerade mal 25 das Velodrom. Und man hatte, Le Petit Journal hatte 87 Fahrer, auch teilweise sehr, sehr große Namen, also wie Aliné Fati, Charles Girutté, Oscar Eck, der Schweizer zum Beispiel. Aber was die Fahrer auf diesen jeweils circa 300 Kilometer langen Etappen erleben würden, das konnte sich zu diesem Zeitpunkt kein Mensch vorstellen. Man muss dazu sagen, dass die Straßen damals, es ist nicht so wie heute, es gab nicht so ein Straßen- und Wegenetzwerk, wie wir das heute kennen, sondern es gab halt eine Straße, ne, und die eine Hauptstraße und die führt halt dann von Lille nach Paris zum Beispiel. Und sonst gibt es da nichts. Und diese Straße besteht aus, diese Hauptverbindungsstraßen bestanden aus einem Material namens Makadam. Makadam ist eine Mischung aus Bitumen und Kies. Die sind jetzt eh schon nicht so gut, um damit mit einem Rennrad oder mit einem schnellen Rad darauf zu fahren mit dünnen Reifen. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass da 4 Jahre lang natürlich sowohl französische als auch deutsche Truppen drüber marschiert sind. Da ist alles Mögliche drüber gerumpelt, vom Pferdefuhrwerk bis zum Panzer. Dann sind die natürlich auch total zerschossen. Und genau über solche Straßen werden jetzt die Fahrer geschickt und müssen da 300 Kilometer mit für die damaligen Verhältnisse doch sehr hohen Geschwindigkeiten versuchen, irgendwie ins Etappenziel zu kommen.
Sprechen wir da von Tagesetappen von 300 Kilometern?
Jawohl, genau. Also die Tagesetappen waren, also die kürzeste waren, glaube ich, 170 Kilometer und ansonsten waren es immer so um die 300 plus minus. Schon krasse Etappen. Also selbst für heutige Tour de France-Verhältnisse sind das lange Etappen.
Ich erinnere mich da, auch wenn wir über die Zeit und über diese Gegend sprechen, ne, aus so Bilder aus dem Geschichtsbuch oder aus Reportagen, du hast im Buch selbst auch solche Abbildungen, also man sieht eigentlich so eine, teilweise kann man es noch Landschaft nennen, ja, dann stehen noch so ein paar Baumgerippe da, die irgendwie in den Himmel ragen, aber eigentlich ist es einfach so eine zerschossene Landschaft teilweise. Dann klingen 300 Kilometer auf Straßen, die da durchgehen, die klingen nochmal mehr, als die 300 Kilometer überhaupt klingen. 87 Fahrer sind angetreten. Wie viel haben das Rennen denn beendet?
Also ich muss noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Und zwar ist es ja nicht nur so, dass die Straßen völlig im Eimer sind. Also in dem Buch habe ich auch jede Menge Bilder davon, sodass man sich das in etwa mal vorstellen kann, wie es ungefähr ausgesehen hat. Das war aber nur ein Problem. Das zweite Problem ist natürlich, dass gerade im Gebiet der Somme oder auch die Gebiete um Verdun zum Beispiel, aber auch eben in Flandern, dass da ja ganze Landstriche einfach von der Landkarte gefegt wurden in diesen 4 Jahren Krieg. Und das heißt, Dörfer, Höfe, Kleinstädte, bestimmte Straßen, Kreuzungen existieren einfach nicht mehr. Das ist eine absolut dystopische Wüstenlandschaft, die besteht, also die nur aus Schlamm und Kratern besteht. Und das heißt, die Karten, die Fahrer hatten, waren eigentlich nichts mehr wert. Sie waren sehr orientierungslos und haben dann teilweise, das konnte ich auch nachlesen, auch im Nationalarchiv auch nochmal nachschauen in Paris, manche Fahrer haben dann in irgendwelchen Schutthaufen nach Wegweisern gesucht, um einfach nur zu wissen, wo sie sind. Also die meisten Brücken existierten nicht mehr. Also musstest du erstmal in eine komplett entgegengesetzte Richtung irgendwie fahren, um übersetzen zu können. Und so weiter und so fort. Also das kam ja nochmal erschwerend hinzu. Also nicht nur die Straße selber, sondern eben auch das, dass man orientierungslos war auf diesen 300 Kilometern. Und um deine Frage zu beantworten, es waren 87 Fahrer, die ursprünglich angetreten sind. Und von diesen 87 Fahrern kamen 13 im Ziel an. Also manche Quellen sprechen von ein paar mehr, das sind definitiv unter 20. Es gibt aber auch Quellen, die behaupten, dass nur 5 Fahrer es ins Ziel geschafft haben. Also die meisten gehen davon aus, dass es 13 Fahrer waren, die das Rennen also überhaupt geschafft haben, die überhaupt in Straßburg wieder angekommen sind.
Das mit der Karte, ist das so die übliche Navigationsweise gewesen? Also man hat den Rennfahrern die Karte gegeben und dann haben die sich ihren Weg gesucht. War das damals so generell bei Rennen?
Du hattest natürlich auch Begleitfahrzeuge, aber hier kommen wir ja auch wieder zu der Problematik, dass die Begleitfahrzeuge ja auch nicht sonderlich gut vorangekommen sind. Es gab natürlich schon Streckenposten, es gab sogenannte Kommissare, die natürlich an Kreuzungen dann gewartet haben und den Fahrer eingewiesen haben, wie sie jetzt fahren. Es gab natürlich auf diesen 300 Kilometer Etappen auch sogenannte Checkpoints, wo die Fahrer dann 5 Minuten Zeit hatten, nochmal schnell was zu trinken oder was zu essen und nach dem Rad zu schauen, denn das Rennen war self-supported, würde man heute sagen. Das heißt, die Fahrer hatten nicht die Möglichkeit, auf ein Teamfahrzeug zurückzugreifen oder auf irgendwelche Helfer. Sie durften auch keine Hilfe annehmen von Zuschauern oder von ihren Kontrahenten, ja sowieso nicht, also von ihren Mitfahrern. Das war ihnen nicht erlaubt. Das heißt, an diesen Checkpoints, wenn sie einen technischen Defekt hatten, dann mussten sie schauen, dass sie da in ein paar Minuten den irgendwie repariert bekommen. Ja, also manche sind mit Karten navigiert, ganz oldschool. Andere haben sich wahrscheinlich auf die Kommissare verlassen. So ganz genau weiß man das nicht tatsächlich. Wie gesagt, es gab nicht viele Straßen. Es gab eine Straße und die geht eben zum Beispiel nach Lille. Also fährst du die halt einfach entlang und bis du halt in Lille ankommst.
Die 13, die ins Ziel gekommen sind oder vielleicht ein paar mehr von 87, das spricht ja auch schon eine eindeutige Sprache. Ne? Und jetzt stelle ich mir vor, nach einer Zeit, die ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, also nach diesem Ersten Weltkrieg, gerade auch in dieser Gegend dort, durch eine Gegend, wo die Straßen teilweise nicht mehr existent sind, die Brücken weg sind, ich mich nicht orientieren kann und ich soll 300 Kilometer am Tag fahren, auch noch mit dem Rad damals aus der Zeit, so. Was sind das für Leute? Also warum treten trotzdem 87 Menschen an bei so einem Rennen? Ich nehme mal an, es wird jetzt nicht nur ein schnöder sportlicher Ehrgeiz sein.
Nee, also die Männer, die bei diesem Wahnsinn, sag ich mal, angetreten sind, das war ein bunter Haufen von Radrennfahrern. Es waren hauptsächlich wirklich Haudegen, kann man sagen, Abenteurer. Manche von ihnen waren bereits vor dem Krieg Profis gewesen, aber es gab natürlich auch jede Menge Amateure. Also im Krieg selbst sind, glaube ich, ja genau, sind 64 Profis, Radprofis gefallen. Das heißt, es gab gar nicht mehr so viele Radprofis und somit starteten noch einige Amateure. Ich würde sagen, Glücksritter, ruppige Draufgänger, die jetzt nach diesem großen Krieg natürlich ihre Chance gesehen haben, sich einen Namen zu machen mit dieser Teilnahme und die aber am Ende des Tages auf ein besseres Leben einfach gehofft haben, weil es gab ein sehr hohes Preisgeld von insgesamt, also für den Erstplatzierten von 6.000 Franc, der zweite 4.000 Franc, der dritte 2.000 Franc und du hast auch immer jeden Tag, den du überlebt hast auf diesem Rennen, hast du sozusagen eine Prämie bekommen und das war gut verdientes Geld, wenn du bedenkst, dass ein Tagelöhner damals 5 Euro Durchschnittsgehalt hatte. Und das war natürlich gut. Unter den Fahrern waren nicht nur Profis, also Bahnradprofis, sondern auch ehemalige Soldaten, die irgendwo auf dieser 750 Kilometer langen Westfront ihren Dienst an der Waffe getan haben, zurückkamen, arm waren und sich das Rad aus dem Schuppen geholt haben und dann einfach mit dem weitergemacht haben, was sie vor dem Krieg getan haben, und zwar Fahrradfahren, als sei nie irgendwas gewesen. Ne? Und also ein maximal bunter Haufen, kann man sagen, an Profis und Nicht-Profis, an jungen, hungrigen und an Glücksrittern und Draufgängern.
Ja, und so ein Draufgängertum, ne, das entsteht ja auch vor so einem gewissen Hintergrund immer. Also ich kenne das auch nur lose. Ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig mit der Geschichte des Radsports in der Zeit beschäftigt, aber so das Bild, was ich im Kopf habe, ist schon so dieses sehr, sehr beschwerliche Lebensverhältnisse um den Ersten Weltkrieg herum, natürlich auf jeden Fall, überhaupt keine Frage. Und dann halt die Möglichkeit, irgendwie durch diesen wahnsinnig harten Sport diesen Lebensverhältnissen irgendwie zu entkommen, wie zum Beispiel durch so ein Preisgeld. Also wirklich so klassisches Aufstiegsversprechen.
Aufstiegsversprechen, du musst ja auch bedenken, es war ja nicht nur der Erste Weltkrieg, es war ja auch noch die spanische Grippe, die ganz Europa in einem eisigen Klammergriff, würde ich jetzt mal sagen, hielt. Also das kam dazu. Also diejenigen, die nicht durch den Krieg gestorben sind, die hat halt dann die spanische Grippe dahin gerafft. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt kommst du heim und denkst dir einfach nur, what the fuck, was mache ich denn jetzt, ja? Und genau, also meinen Job kann ich nicht mehr ausüben, keine Ahnung, meine Frau ist tot, Kinder habe ich auch keine. Ja, was mache ich denn jetzt? Habe irgendwie diesen Krieg überlebt, jetzt ist das Osterfestival des Sports, ich bin junger Bursch, ich bin fit, doch eigentlich die Gelegenheit, mich abzusetzen und vielleicht sogar eine ganz neue Karriere auch zu beginnen, eine Radkarriere zu beginnen.
Du beschreibst das Rennen nicht nur als das härteste, unbarmherzigste und gnadenloseste Radrennen in der Menschheitsgeschichte, sondern du nennst es auch ein Lehrstück des Schicksals, eine Mischung aus schlechter Planung, blindem Übermut und unglaublichem Pech. Welches Pech kam denn jetzt auch noch dazu?
Ja, also das ist toll, dass du das genau direkt aus dem Buch übernommen hast. Ich muss da selber immer so ein bisschen lachen, wenn mein eigen Geschriebenes vorgelesen wird, dann... Ja.
Wenn eine andere Stimme nicht, das sagt, was du aufgeschrieben hast. Ja, okay.
Ich weiß gar nicht, ob es Freude ist oder ob ich mir denke, Mensch, was hast du denn da geschrieben? Aber es stimmt tatsächlich, ich stehe da auch hundertprozentig dahinter. Denn es gab, also wir hatten ja schon mal gesagt, ne, also die Organisatoren waren diesen fürchterlichen Alphonse Sternes aufgesessen, ja, der übrigens erst später als Sadist galt, ich habe heute die Passage nochmal gelesen, und zwar, er hat ja nicht nur die Leute von Le Petit Journal belogen, sondern er hat nämlich im selben Jahr während der Tour de France hat er die Veranstalter dazu überredet, dass sie über den damals wegen Schnee unpassierbaren Col du Tourmalet, den kennt man ja, in den Pyrenäen, dass die da rüberfahren sollen. Und das ist endete auch in einer absoluten Katastrophe. Und ich weiß nicht, das wird er wahrscheinlich aus rein sadistischen Gründen getan haben. Genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt waren die dem Typen aufgesessen. Ja? Also sie hatten eh schon Pech aufgrund einer Wetteranomalie, die es nur im Frühjahr 1919 gab. Und zwar war es im Frühjahr 1919 saukalt. Und zwar war es winterlich. Beim Start in Straßburg hat es, glaube ich, 3 Grad gehabt und es hat geschneit. Und diese Wetterkapriolen verfolgten die Fahrer fast die gesamte Schlachtfelder-Rundfahrt über. Und deswegen mussten in der Etappe 2 auch wahnsinnig viele Leute haben einfach aufgegeben. Die haben einfach gesagt, was ist das für ein Scheiß hier? Ich komme hier nicht voran. Da mussten die durch die Wallonie. Und die Wallonie, wer schon mal dort war, die ist sehr, sehr hügelig. Und die ist selbst bei schönem Wetter und mit dem Rennrad wirklich eine Herausforderung. Man mag es gar nicht glauben, aber es ist wirklich sehr fordernd, dort zu fahren. Und jetzt sind da natürlich die eh schon schlechten Straßen auch nochmal voller Schnee, dann mit diesen damaligen Rädern. Das heißt, die Veranstalter hatten sehr viele Ausfälle zu beklagen. Spätestens nach der 3. Etappe, die ja über die schlimmsten Schlachtfelder überhaupt des Ersten Weltkriegs ging, also Arras, Ypern, die Schlachtfelder der Somme. Und um die Leute irgendwie dennoch im Rennen zu halten, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Geld geflossen. Also die Zeitung und wahrscheinlich ein paar Fahrer, die eigentlich aufgeben wollten, eh schon, da gab es so eine kleine Finanzspritze, komm, jetzt fahr doch die eine Etappe noch mit und sowas. Ja, weil die natürlich auch Angst hatten, dass das Publikum, dass die sich sagen, ja, was ist das hier für ein Witz von dieser Zeitung? Das ist ja, die Zeitung hat ja dieses Rennen veranstaltet, nicht weil die so Radsportfans sind, sondern weil die Auflage steigern wollten. Weil die Le Petit Journal war ja im Frühjahr 1919 in Schieflage geraten und hatten wirklich rote Zahlen. Und sie versuchten irgendwie, das zu retten, indem sie ein Radrennen veranstalteten. Weil dadurch hast du natürlich als Zeitungsverleger, damit schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe, weil du hast eine Geschichte, über die du 2 Wochen lang berichten kannst. Das heißt, du schaffst dir eigentlich deine eigene Titelgeschichte. Und dadurch, dass nur du als Zeitung die Ergebnisse des Rennens publizierst, hast du auch 100% deinen Abnehmer. Und das heißt, also sie hatten zusammenfassend, sie hatten Pech aufgrund dieses Lügners, diesen Journalisten. So, dann kam diese Wetteranomalie dazu und die vielen Ausfälle. Und jetzt halte ich fest, jetzt wird es noch beknackter. Und zwar auf der, ich glaube, die 5. Etappe war es. Also das Rennen ist in vollem Gange. Und in Paris, in den Redaktionsräumen von Le Petit Journal, denkt man sich, oh Gott, schlimmer kann es jetzt eigentlich nicht mehr werden. Aber wir haben es geschafft, wir haben unsere Auflage gerettet, alles ist gut. Und auf einmal grätscht eine Meldung von weltgeschichtlichem Ausmaß mitten rein, die natürlich die eigene Titelgeschichte, die Le Petit Journal kreiert hat mit diesem Rennen, von der Titelseite fegt, und zwar die Friedensverhandlungen, also die Versailler Friedensverhandlungen. Und das ist ja, das ist ja, darauf hatten ja Franzosen, Belgier, da hatten ja alle drauf gewartet, ne? Alle Alliierten hatten auf genau das gewartet.
Da muss ich kurz nachfragen an der Stelle. Das heißt, der Waffenstillstand war schon, aber die Friedensverhandlungen waren noch nicht abgeschlossen, oder wie ist das gemeint?
Was ist richtig? Also am 11. November 1918 schwiegen an der gesamten Westfront die Waffen um 11 Uhr. Man hatte zwischen 8. November und 11. November, das war der sogenannte Frieden von Compiègne, also das Waffenstillstandsabkommen. Es gab aber noch keinen ratifizierten Frieden. Der folgte ja erst um einiges später. Und diese Meldung, die da auf einmal hereinbrach, die besagte, dass ab jetzt die Friedensverhandlungen mit den Deutschen stattfinden, beziehungsweise Verhandlungen. Die Alliierten, vor allem allen voran die Franzosen, hatten bestimmte Bedingungen und die Deutschen hatten keine andere Wahl, als da ja zuzustimmen. Und das ist natürlich schon eine Meldung vom weltgeschichtlichen Ausmaß. Weil da geht es dann, damals ging es ja da um Reparationszahlungen und so weiter und so fort. Und Friede, das wissen wir ja, ist immer besser als ein Waffenstillstand.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, man hat versucht, sich so seinen eigenen Skandal, sein eigenes unerhörtes Ereignis zu konstruieren, über das man dann eine Weile berichten konnte. Und dann kam noch ein größeres unerhörtes Ereignis rein.
Dass die Zeitung auf einmal dazu zwang, ihre eigene Titelgeschichte vom Titel zu nehmen und ganz nach hinten zu verbannen, irgendwo bei den Sportmeldungen. Und da waren aber die Fahrer, die waren ja noch, die haben ja noch gelitten, die waren ja noch auf der Strecke. Die Veranstaltung war ja noch über drei Etappen lang noch in vollem Gang. Die Königsetappe, die folgt ja erst auf Etappe 6. Und auf einmal muss die Zeitung, die müssen ja einlenken, weil das ja von so weltgeschichtlichem Ausmaß ist, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt.
Und dann rundet sich das auch noch ab, das kann ich ja auch verraten, ne, dass dieses Rennen nur einmal stattgefunden hat. Also es hat dann auch keine Wiederholung gegeben. Andere Rennen haben ja viel länger durchgehalten, dieses nicht. So, jetzt stelle ich mir vor, Max kommt irgendwie vielleicht auf einer Ausfahrt irgendwie auf die Spur dieses Rennens. Er sieht ein Denkmal und dann fängt er an zu recherchieren. Was veranlasst Max dazu, das Ganze nachzufahren?
Also es ist ganz lustig gewesen, und zwar, ich war im Elsass und mit dem Rennrad unterwegs, klar, und ja, typischer Radurlaub eben, und ich habe am Abend in meinem Pensionszimmer nach Strecken geguckt, die durchs Elsass gefahren sind, also berühmte Tour de France Etappen oder irgend sowas, und sollte ich fündig werden, würde ich halt eine davon am nächsten Tag nachfahren, das war so mein Plan. Und irgendwie bin ich dann in den Kaninchenbau-Internet so ein bisschen in so verschiedene Foren, bin da immer tiefer reingekrochen und bin in irgendeinem Forum auf dieses Rennen gestoßen, zumindest auf diesen Namen, und habe dann weiter recherchiert und habe bemerkt, ach du gute Güte, hier gibt es ja so gut wie gar nichts. Also eigentlich gibt es gar nichts darüber. Und diese Geschichte ist so irre und so verrückt. Und als Radsportfan bin ich natürlich, liebe ich ja natürlich auch Radsportgeschichte, weil die so spannend immer ist. Ja, also Radsport als Sport ist so toll. Das sieht man ja auch heute auch bei der Tour de France. Es gibt so viele Tragödien, ja. Es gibt so viel Drama, und da passte dieses Rennen. Ich habe das einfach nur gesehen und war komplett in den Bann gezogen davon. Und noch bevor ich heimgekommen bin nach diesem Urlaub, stand für mich fest, ich will ein Buch darüber schreiben. Ja, warum interessiere ich mich so sehr für Geschichte? Das hat ein bisschen was. Ich habe es auch im Vorwort von dem Buch jetzt, war ich jetzt ganz ehrlich mal, also gnadenlos ehrlich, und gebe nämlich zu, dass ich, ja, ich würde sagen, seitdem ich 10 bin oder sowas, habe ich so eine seltsame Faszination, was ja, militärgeschichtliche Themen betrifft, was Kriege betrifft. Also ich kann mich erinnern, ich habe meine Eltern immer zu Weihnachten und Geburtstag angebettelt, dass sie mir Bücher über den Zweiten Weltkrieg schenken. Und die habe ich halt dann verschlungen und war fasziniert von U-Booten und von Fliegern in einer Zeit, in der wahrscheinlich andere, oder in meinem Alter, in dem wahrscheinlich sich andere mit Magic-Karten oder Fußball auseinandersetzen, habe ich mich halt mit der Panzerschlacht von Kursk auseinandergesetzt. Und ich kann ja gar nicht sagen, woher diese düstere Faszination rührt, denn ich bin auch so erzogen worden. Ich weiß, dass Krieg fürchterlich ist. Aber hier hatte ich jetzt, und ich habe das immer sehr, sehr, sehr verdeckt gehalten. Also meine Leidenschaft für so Militärhistorie habe ich immer so, ich habe das mir in die große Glocke gehangen. Das war so mein eigenes kleines Geheimnis. Und auf einen Schlag hatte ich jetzt ein Thema, wo ich meine beiden großen Leidenschaften, also eben Radfahren und meine Interesse für Geschichte, miteinander verknüpfen konnte. Und ich war so begeistert davon, und die ganzen 4 Stunden heim im Auto habe ich mir ausgemalt, wie ich das schreibe, wie gehe ich dieses Thema an, wie mache ich meine Recherchereisen, was muss ich fotografieren, wo muss ich hin. Und ja, also diese Begeisterung, glaube ich, die liest man auch in dem Buch. Die erlebt man wahrscheinlich auch in dem Buch. Und so kam es tatsächlich dazu. Dass es dann so wahnsinnig schwierig werden würde, hätte ich natürlich nicht gedacht. Ja, also ich habe es, glaube ich, ein bisschen auf die leichte Schulter genommen.
Okay, das bedeutet, es ist nicht so eine Abfolge von davon erfahren, dann die Strecke abfahren und dann sich entscheiden, hey, ich mache ein Buch draus, sondern dir war ziemlich schnell klar, da ein Buch draus zu machen. Jetzt hast du einmal diese Faszination mit diesem Militärischen erwähnt und vielleicht kannst du ja, also du hast eben gesagt, du kannst nicht genau sagen, wo das herkommt, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen näher beschreiben, denn ich glaube, dass du nicht der Einzige bist damit, weil es gibt ja nun wahnsinnig viele, es gibt viele Bücher darüber, eben über Schlachten, die du genannt hast, es gibt riesen große Filme über Stalingrad und irgendwas daran hat sicher was Faszinierendes, auch wenn es vielleicht schwer ist, das auszudrücken. Du hast das eben auch so gesagt, du bist radikal ehrlich gewesen. Also was macht das aus? Bist du ein Militärfreak?
Ich würde nicht sagen, dass ich Militärfreak bin und ich habe tatsächlich auch, also ich will auch gar nichts positivieren und allein auch schon aus familiärer Geschichte. Mein Opa hat an der Ostfront gekämpft. Mein Urgroßonkel ist mit seinem U-Boot im Atlantik versunken. Das heißt, ich habe, also meine Urgroßväter haben im Ersten Weltkrieg in Verdun und Saint-Mihiel gekämpft. Das heißt, meine Familie, wie wahrscheinlich auch viele andere deutsche Familien, hat auch eine Kriegsvergangenheit. Und ich habe in der Schule viel darüber gelernt. Meine Eltern haben ja alles Mögliche beigebracht und auch gezeigt, dass das sozusagen wirklich das Schlimmste ist, was passieren kann. Was wir ja jetzt auch in der Ukraine sehen, das ist das Allerschlimmste, was es gibt, ist tatsächlich Krieg. Ich kann aber diese Faszination daran, ich kann mir die selbst nicht so richtig erklären. Ich konnte mir die als Junge auch nicht so wirklich erklären, denn ich wollte auch nie Soldat werden. Ich bin auch nicht Soldat geworden. Ich hatte als Jugendlicher keinen Bock auf irgendeine streng hierarchische Struktur. Ich war sogar im Sportunterricht. Selbst der Sportunterricht war für mich zu viel Hackordnung. Bei den Pfadfindern war ich nur ganz, ganz kurz. So auf Nachtwache hatte ich aber auch keinen Bock. So, also, weißt du, was ich meine? Also das heißt, so ein bisschen Nerdism. Ja, ich bin, glaube ich, so ein Nerd, was das betrifft. Mir ist es natürlich die Tatsache sehr, sehr wohl bewusst, dass ich sehr froh sein kann und wir alle sehr froh sein können, dass wir in Frieden leben. Aber das ist ja auch Grund dieses Buches, weißt du? Also das ist ja genau das. Wir haben dieses Privileg und wir fahren mit dem Fahrrad über Landstriche, wo sich unsere Großväter vor über 100 Jahren die Köpfe eingeschlagen haben, in unserem Alter jetzt. Und wir fahren da vergnüglich mit dem Radl durch die Gegend und essen irgendwas Gutes oder trinken einen Kaffee. Wie schön ist das denn? Was ist das für ein tolles Privileg, ne?
Das wäre auch meine Idee dazu, denn ich hab's ja vorhin auch schon gesagt, so, ne? Ich halte immer öfter an Denkmälern an und ich kann mich also an viele Situationen erinnern, aber zum Beispiel eine, die mir jetzt als erstes einfiel, ist eine aus dem Sommer dieses Jahres, aus dem Frühsommer, auch im Elsass, wo ich mit meinem Vater über eine kleine Brücke gefahren bin und dann haben wir gesehen, dort ist so eine kleine Gedenkstätte. Da war die Gedenkstätte zu einer Mühle gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt. Auf jeden Fall hat dort so eine Schlacht stattgefunden. Oder ich nenne es jetzt Schlacht. Ich weiß nicht, ob das der militärisch richtige Begriff ist. Ja, aber dort sind also Dutzende Menschen sind dort umgekommen für nichts. Und das, was mich dann dort so packt, ist dieser Kontrast. Ne, dieser Kontrast oder auch, ich bin in der DDR geboren, ja, und wenn ich nach Frankreich fahre und ich bin gerade relativ häufig in Frankreich unterwegs, dann zähle ich manchmal so Grenzen oder Grenzlinien, an denen ich in anderen Jahrzehnten, also deren Überschreiten ich eventuell nicht überlebt hätte. Und das sind erschreckend viele, die ich da überschreite und manche sind auch noch gar nicht so lang her. Und für mich, ich weiß nicht, ob ich es Faszination nennen würde, aber ich merke, dass es mich tief beeindruckt, wenn ich mir diesen Kontrast vergegenwärtige.
Ja, also du sprichst da was ganz, ganz Tolles an und ich finde es super, dass du da so empfindest, weil ich kenne viele, die, wie ich vorhin schon sagte, die einfach mit dem Rad irgendwo drüber bügeln und Hauptsache die Leistung stimmt, sich aber gar nicht unbedingt mit der Umgebung auseinandersetzen. Nicht jeder muss sich jetzt gleich mit irgendeinem Denkmal oder mit einem Baum oder mit einer Eiche, die da irgendwo steht, auseinandersetzen. Das wäre natürlich auch zu viel verlangt, aber wie ich schon sagte, wir können heute über einzige Grenzen, über einzige Hauptkampflinien unserer Urgroßväter, können wir uns frei bewegen, ne? Ohne ständig irgendwie in Angst zu sein um Leib und Leben. Wir können mit unseren Ländernachbarn halt am Tisch sitzen und was essen oder was trinken. Oder wir können die kulinarischen Aspekte genießen. Wir können uns über unsere dämlichen Eigenheiten austauschen und fröhlich lachen. Und das meine ich ja eben. Das ist so ein Privileg und das ist so ein Zeichen dafür, wie wichtig es eben ist, so ein fragiles Gerüst des Friedens zu wahren eben. Und das ist auch so ein bisschen mein Ansinnen mit dem Buch. Das Buch ist absolut ideologiefrei und es ist absolut unpolitisch, aber ich merke es auch nur in zwei Sätzen an. Also halten wir das doch in Ehren, dass wir das machen können, bevor wir es oder während wir es genießen, durch diese Landschaft zu fahren.
Ja, ich glaube, da könnte man jetzt trefflich drüber streiten, ob es unpolitisch ist oder ob es in dem Moment, wo es sich mit diesem Thema beschäftigt, schon sofort natürlich politisch ist. Ne? So, weil es stellt es natürlich dar, eben auch dieser Kontrast. Also wir reden über eine Zeit, die ist wenig länger als 100 Jahre her. Das ist nicht besonders lang. Und wir reden ja auch als Deutsche, das Buch ist in Deutsch geschrieben von dem Deutschen, über ein Rennen, das war damals eine Erzfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Und jetzt kann man dort langfahren und kann sich zum Beispiel auch so banalen und hier hochgeschätzten Dingen wie kulinarischen Exzessen hingeben. Ich will mal noch mit dir auf das Fahren selber kommen oder auf die Gegenden, die du dann selber auch durchfahren hast. Wie viel oder auch vielleicht, wie wenig hast du denn von diesen, ja, von diesen krassen Zerstörungslandschaften, die du vorhin auch beschrieben hast, heute da noch mitbekommen? Oder anders gesagt, kriegt man das noch mit, was das damals dort, also verstehst du, was ich meine? Ist das noch zu merken überall?
Ja, also es ist zu merken, natürlich. Also gerade wenn du in einer Gegend wie Verdun bist zum Beispiel, da ist die Landschaft schon sehr aufgeworfen und aufgewühlt immer noch. Du siehst es an den Feldern, die total wellig sind wegen diesen ganzen Granateinschlägen. Du siehst es an den Wäldern in den sogenannten roten Zonen, die du nur streifst. Reinfahren darf man ja nicht.
Warum darf man nicht reinfahren?
Eine rote Zone ist ein Gebiet, das seit dem Ersten Weltkrieg nicht betreten darf, das eingezäunt ist, weil noch so viele Blindgänger der Erde liegen, weil so viele Schwermetalle im Boden noch lagern. Also ein Gebiet, das unbewohnbar ist bis heute. Also seit über 100 Jahren. Und die Franzosen nennen das Zone Rouge, und also rote Zonen. Und davon gibt es tatsächlich doch noch zahlreiche. Und man ist wirklich, man wird überrascht sein, wie viel es davon gibt. Auf der anderen Seite siehst du, es gibt aber auch Regionen, in denen siehst du das gar nicht. Also wer jetzt denkt, warum soll ich irgendwo hinfahren, wo es scheiße aussieht, ist überhaupt nicht so. Also du kommst an Friedhöfen vorbei, du kommst an Denkmälern vorbei, aber es gibt so reizvolle Gegenden. Also auch für mich persönlich war Flandern und die Wallonie waren bezaubernd, wirklich bezaubernd. Also auch das Lienthal zum Beispiel in der Wallonie, herrlich, wunderschön zum Radfahren, egal ob Rennrad, Allroad oder Gravel oder Mountainbike, das sind wunderschöne Landschaften. Und Selbst wenn man wirklich komplett die Augen verschließt und versucht, das auszublenden, man kommt nicht drum rum, weil alle Nasland irgendwo ein Denkmal kommt oder irgendein Monument kommt oder ein Soldatenfriedhof kommt. Das gehört halt zu dieser Landschaft dazu, macht sie aber auch gleichzeitig irgendwie reizvoll und irgendwo auch spannend, weil man da was erleben kann. Und das ist ja auch Sinn und Zweck eines Denkmals, eben mal zu denken und mal anzuhalten und sich dessen bewusst zu machen, was hier vielleicht mal gewesen ist. Und dafür eignet sich das Rad natürlich wunderbar.
Ja, ich würde ja sogar sagen, oder ich würde die These wagen, dass es vielleicht ja auch gut ist, dass man nicht drumherum kommt. Und ich würde es auch gar nicht nur auf solche Regionen beschränken, sondern ich glaube, also ich kenne es hier aus meiner Gegend, aus meiner Heimatstadt, und ich glaube überall in Deutschland, wo man wohnt, es ist alles voll mit Geschichte und auch natürlich, also mit sehr, sehr bedrückenden Abschnitten, dass also ich persönlich muss ich hier an der Stelle sagen, ich finde es eigentlich, in letzter Konsequenz finde ich es gut, wenn man der Geschichte nicht aus dem Weg gehen kann.
Ja.
Also das mag manchmal irgendwie erdrückend und erschlagend sein, aber ich finde, es gibt Dinge, die sollte man wissen, weil auch manche Sachen eben nicht selbstverständlich sind. So, geht hier aber nicht um meine Meinung, sondern darum, dass du eben, ich habe es schon gesagt, dieses Rennen nachgefahren bist, die Etappen nachgefahren bist. Sag doch jetzt mal was über das Buch. Also du bist es nachgefahren, du hast darüber geschrieben, wie du gefahren bist, und du schreibst da drin über eben das ursprüngliche Rennen. Für wen ist dieses Buch gedacht? Ist es ein Reiseführer? Ist es ein historisches Buch? Was ist es?
Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also als Reiseführer würde ich es jetzt nicht betiteln, diesen Anspruch. Also da gibt es andere Bücher, die 10.000 Mal besser sind wahrscheinlich als meine und auch ausführlicher sind. Also diesem Anspruch wird das Buch nicht gerecht. Es soll vielmehr eine Reiseinspiration sein. Ich meine, Frankreich ist nicht weit weg. All diese Gegenden sind für uns Deutsche nicht weit weg. Wir können da sogar mal verlängertes Wochenende hinfahren. Und ich habe im Buch halt sehr, sehr viele Tipps, was man da so alles machen kann. Also wo gibt es den besten Wein? Wo gibt es das beste Restaurant? Wo gibt es eine schöne Unterkunft? Aber auch wo gibt es schöne andere Radstrecken? Also man muss nicht unbedingt die Schlachtfelder-Rundfahrt-Etappe abfahren. Man kann da auch einfach hin, vielleicht irgendwie 20 Kilometer auf der fahren und dann zum Beispiel in Kleeblattform in irgendeinen Naturpark oder sowas. Das geht genauso gut. Das heißt, wir haben einen geschichtlichen Hintergrund in diesem Buch. Es soll eine Reiseinspiration sein, vornehmlich für Leute, die Bock auf Aktivurlaub mit dem Fahrrad haben. So würde ich es am besten bezeichnen. Also Leute, die sportlich mit dem Rad unterwegs sind, also Rennrad oder Gravelbike.
Die Beschäftigung mit diesem Thema, mit dieser Reise, mit diesem Buch, mit diesem Rennen, hat die dich irgendwie verändert? Gibt es einen Unterschied zwischen dem Max vorher und dem Max danach?
Man sagt ja immer, klar, also Reisen prägt natürlich immer. Und ich würde nicht sagen, dass es mich verändert hat, aber es hat mich durchaus geprägt in vielerlei Hinsicht. Also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber verändert würde ich jetzt nicht sagen. Ja, gut, vielleicht der eine Aspekt, der mich ein bisschen verändert hat, war mein Aufenthalt in Verdun. Und mir ist es auch ganz wichtig zu sagen, dieses Buch soll keine, also ist auf gar keinen Fall irgendwie bedrückend oder soll eine bestimmte Schwere oder sowas vermitteln, denn die hat man auch nicht, wenn man da mit dem Rad unterwegs ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt 300 Kilometer auf dem Rad sitzt und dauerdeprimiert ist, weil alles so schrecklich ist. Also das ist wirklich überhaupt nicht der Fall. Es ist vielmehr eine Art Inspiration zum Genuss mit dem Rad, würde ich sagen. Und Verdun hat mich natürlich dahingehend schon ein bisschen verändert, um einfach mal zu sehen, Mensch, ich fahre jetzt hier durch einen Wald, wo die Bäume nur noch eine bestimmte Höhe erreichen, wo ein kreisrunder Tümpel neben dem anderen ist. Und warum sind das kreisrunde Tümpel? Das sind halt alles Granattrichter aus dem Ersten Weltkrieg. Und dann überlegt man sich mal, dass da in einer Minute 50 Mann von einem Maschinengewehr niedergemäht wurden vor über 100 Jahren. Also dieses Ausmaß, das ist so schwer zu greifen und zu begreifen. Und ich glaube, es ist mir ein ganz kleines Stück gelungen. Also vorstellen kann ich es mir immer noch nicht, aber es ist mir ein ganz kleines Stück gelungen, als ich wieder da war, mir zumindest vor Augen zu führen, was das eigentlich für ein Irrsinn ist, was das eigentlich für ein Schwachsinn ist. Und nimm doch das ganze Geld, weißt du, für einen Krieg und steck's in was Gescheites. Also steck's in was Vernünftiges. Also in Bildung oder in irgendwelchen Kunst oder bau ein schönes Haus. Aber am Ende des Tages fragt man sich, und das habe ich mir nach diesem einen Etappenteilstück, das ich da gefahren bin, 100 Kilometer, da haben wir auch ein Video gedreht übrigens, das gibt es auch auf meinem Instagram-Kanal zu sehen, da denkt man sich dann schon, also das cui bono am Ende, wem nutzt es? Wem nutzt es jetzt? Niemanden. Außer, dass ich jetzt über 100 Jahre später immer noch eine Landschaft zu sehen bekomme, die aufgeworfen ist wie die raue See.
Ja, wobei man dann natürlich, ne, dann sind wir noch in einer anderen Dimension unterwegs und bei einer anderen Deutung und dann finde ich, also das ist dann nochmal ein weiteres Feld, was sich öffnet mit den Schlussfolgerungen, die man daraus zieht. Und ich persönlich würde da auch schon den großen Unterschied machen zwischen dem Krieg, den man anfängt und der Krieg, der einem aufgezwungen wird, ne? Oder wo, aber da sind wir, also gerade wenn wir uns mit deutscher Geschichte beschäftigen, ne, dann sind wir in einem riesigen Feld und ja auch in einer aktuellen Diskussion, die da läuft.
Ja, ja. Ja, also das sind, aber weißt du, das ist auch, wenn der Leser dieses Buches oder wenn jemand dieses Buch gelesen hat und sich am Ende vielleicht genau solche Fragen stellt oder sich auch da einen Kopf drüber macht, aber trotzdem gerne dahin fährt zum Radfahren und sich denkt, Mensch, jetzt will ich aber, hier gibt's scheinbar die besten Macarons, ja, komm, lass da mal mit dem Rad hinfahren und sich dann aber gleichzeitig solche Gedanken macht, Mensch, dann habe ich ja wirklich mehr erreicht, als ich eigentlich erreichen wollte. Also das ist ja dann wunderbar. Also wenn es dazu führt, dass wir so diskutieren, wie wir zwei jetzt, ist ja perfekt eigentlich.
Ja, mich hast du zumindest dazu geführt. Ich suche gerade noch so ein bisschen nach dem nach dem richtigen Begriff, der für mich da so drüber steht, über diesem, ich nenne es mal, durch eine Landschaft fahren und damit klarkommen, dass es eben nicht die von mir in der Anmoderation beschriebene Idylle ist, sondern dass in den idyllischen Landschaften manchmal auch wahnsinnige Dinge
steckt.
Wahnsinnig, ja, und irgendwie hat es auch was von Enttäuschung. Ja, also das Idyll, was man sich ja auch am liebsten im Urlaub malen kann oder so, das wird dann natürlich zerstört und das hält an vielen Stellen überhaupt nicht stand, aber ja, irgendwie
also
finde
in,
ich...
In Europa wirst du keinen einzigen Landstrich, durch keinen einzigen Landstrich fahren können, der nicht irgendwie etwas mit einer kriegerischen Auseinandersetzung zu tun hat oder der irgendwo ein düsteres Kapitel hinter sich hat. Also das gibt es einfach in Mitteleuropa nicht. Das liegt an unserer Geschichte. Also es muss nicht unbedingt ein Krieg sein. Es kann auch irgendwie eine Hexenverbrennung sein oder irgendwas anderes oder ein germanischer Opferort oder sowas. Ne? Also es
oder das riesige Netzwerk von Zwangsarbeiterlagern, da muss man also nicht weit vor die Tür gehen zum Beispiel, wenn man will, auf sowas zu treffen. Ja.
Genau, wenn man will, genau. Also ja, aber es ist, wie gesagt, nicht mein Ansinnen mit dem Buch gewesen, irgendwie in den Fingern irgendeine Wunde zu legen oder so oder zu sagen, Mensch, wir müssen jetzt hier nachdenken, sondern einfach nur über dieses Rennen zu schreiben, was das für ein Wahnwitz war und sich ein bisschen auch auf diese Spuren zu begeben, aber gleichzeitig auch zu gucken, was kann man denn da noch so machen, außer Radfahren? Weil warum sollte ich sonst in eine Gegend fahren wie Grand Est zum Urlaub? Da fährt er normalerweise kein Mensch hin, weißt du? Und
also,
jetzt habe ich einen Grund.
Ja, Entschuldigung, da sprichst du mit dem Falschen. Also ich fahre dahin zum Urlaub, ja. Aber,
super. Ja, das ist ja toll. Das freut mich sehr. Das freut mich, ja, aber wir haben gerade in Grand Est zum Beispiel haben wir eigentlich keinen Touristen getroffen. Also ich war in Grand Est, war ich mit zwei Freunden, die auch im Buch vorkommen. Und das war eine gottverlassene Gegend. So. Aber sie war toll. Sie war idyllisch und spannend. Und es war ein ganz anderer Urlaub und radfahrtechnisch war es großartig, aber touristisch war das jetzt nicht.
Eine meiner Lieblingsstraßen verläuft dort, habe ich hier schon mal gesagt im Podcast, die Route des Crêtes in den Vogesen. In den Vogesen eine herrliche Straße, die wahnsinnig gut sich rollen lässt von Norden nach Süden, die einen wunderbaren Ausblick über die Rheinebene rüber zum Schwarzwald bietet und man kann sich da also nicht satt sehen und nicht satt rollen und, was muss man dazu sagen, es ist eine Militärstraße, die gebaut wurde, ja, um im Ersten Weltkrieg dort französische Stellung mit Waffen zu versorgen, das gehört eben dazu.
Route des Crêtes ist auch im Buch drin als Tipp. Also es ist eine wunderschöne Strecke in den Vogesen. Es ist ein absolutes Highlight. Also Vogesen sind sowieso ein unendlicher Spielplatz für Aktivurlauber. Und für Fans guter Küche. Denn die Elsässer Küche und auch die lothringische Küche, ich sage immer ganz gern, das ist so eine deutsch-französische Fusion-Küche, so eine völlig abgedrehte. Also Sauerkraut mit Würstel, aber die französische Art davon. Also so ein bisschen feiner, ne? Anstelle des Biers gibt es halt dann den Weißwein dazu. Also ich fand es einfach nur großartig.
Max Marquardt hat ein Buch geschrieben. Über die Felder heißt es. Gravelbiken in Frankreich und Belgien auf den Spuren des härtesten Radrennens aller Zeiten. Wir haben darüber gesprochen, über das Radfahren dort, über dieses Rennen und natürlich auch über alles Mögliche, über Gedankenprozesse, die das angestoßen hat, zumindest hier zwischen uns beiden. Max, ich sag vielen Dank für dieses Gespräch und wünsche gute Fahrt.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich mit dabei sein konnte bei diesem tollen Podcast. War ein tolles Gespräch, tolle Diskussion auch irgendwo. Und ja, jeder, der jetzt zugehört hat, schaut gerne mal auf meinen Instagram-Account über die Felder oder guckt gerne mal ins Buch.
Danke, Max. Und ja, gute Fahrt dir. Egal, ob einfach mal so durch die Idylle oder eben dann doch ein bisschen tiefschürfender. Oder vielleicht findest du noch ein anderes Rennen und berichtest dann darüber.
Jawohl, wer weiß. Vielen, vielen Dank.
Das ist für mich ein ziemlich interessantes Gespräch gewesen, denn ich hatte von dieser Rundfahrt über die Schlachtfelder noch nichts gehört. Und es bewegt mich sowieso zunehmend, was in den Gegenden, in denen ich so Rad fahre und lebe, alles passiert ist. Die im Gespräch erwähnte Gedenkstätte, die habe ich nochmal nachgeschaut. An der habe ich im Juni dieses Jahres mit meinem Vater angehalten. Sie heißt La Croix du Moulin und liegt bei Jebsheim, nicht weit von Colmar. Im Januar 1945 sind dort innerhalb von 5 Tagen über 900 Menschen gestorben. Und mir fallen auch die kleinen Gedenktafeln in den Pyrenäen ein, die ich in diesem Sommer gesehen habe, die mich auf Fluchtrouten von Resistance-Kämpfern aufmerksam gemacht haben, die es nicht immer geschafft haben. Und einige andere Orte mehr. Darüber werde ich jetzt noch eine Weile nachdenken und lasse euch hier erstmal wissen, dass die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts am 6. Dezember erscheint. Und bis dahin erreicht ihr uns wie gewohnt unter antritt@detektor.fm. Außerdem auf den üblichen Plattformen und ich wünsche euch gute Fahrt. Kommt gut in den Dezember und wer mag, putzt die Schuhe. Vielleicht wird ja was drin liegen. Bis zum nächsten Mal. wenn ihr wissen wollt, was das für ein Geräusch ist, die Auflösung gibt es dann auch demnächst.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.